Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin ein großer Fan von gegensätzlichen Standpunkten, also von Meinungen, die nicht dem Mainstream entsprechen, selbst wenn es sich um sehr spekulative Meinungen handelt. Also kann ich gar nicht anders als die fünf Chancen für die Börse, die auf dem Newsportal The Pioneer veröffentlicht wurden, heute mit euch zu besprechen. Legen wir los. So, zuerst einmal der Hinweis, dass ich gar nicht ganz genau weiß, ob der Artikel, den ich heute für euch bespreche, hinter einer Bezahlschranke liegt oder nicht. Ich habe The Pioneer abonniert. Ich müsste mich ausloggen und dann nochmal überprüfen. Ich nehme es aber beinahe an, dass dieser Content nicht frei zugänglich ist. Insofern, ja, ich glaube, jemand, der eine so nette Erzählstimme hat wie Gabor Steingart, der wird nichts dagegen haben, wenn ich hier auf den Inhalt eingehe, zumal er jetzt auch nicht so exklusiv ist, dass dieser Gedanken niemand jemals vorher geäußert hätte. Aber dennoch sei dazu gesagt, der Artikel lautet 5 Spekulationen für den Geldbeutel. Mutige Ansage, hört man ja von Newsportalen eher selten, dass solche Spekulationen besprochen werden, aber ist für mich eine sehr angenehme Abwechslung. Es erschienen am 12.01. Philipp Heinrich, Pioneer Editor, hat ihn ganz offensichtlich geschrieben. Abgesehen von einem Punkt werden keine ganz konkreten Aktien genannt und ich werde diese dann hier auch nicht nennen. Das wäre vielleicht nicht richtig, weil ja schließlich andere dafür bezahlen. Aber ich werde eine alternative Aktie nennen. Und es geht hier auch nicht so sehr darum, jeden einzelnen Punkt jetzt durchzukauen. Ich möchte natürlich meine Meinung dazu stellen, für wie wahrscheinlich so etwas, so ein Ereignis beziehungsweise so eine Entwicklung ich halte oder eben auch nicht. Sie sind auch nicht alle so außergewöhnlich, so out of the box, dass man jetzt sagen könnte, das ist völlig abwegig, nicht zu vergleichen also mit den, ja, von der Saxo Bank. Die nennen sie Outrageous Predictions, nennen sie die. Also so abwegig ist es nicht. Es sind aber Entwicklungen, die am Aktienmarkt weitestgehend noch nicht eingepreist sind. Und damit entsprechen sie nicht dem Mainstream. Und dann wird es natürlich interessanter. Der Hinweis notwendigerweise an dieser Stelle, das hier sind Spekulationen. Es geht nicht darum, seine langfristige Geldanlage aufzubessern bzw. die Rendite, indem man mal jetzt diese langfristig laufenden ETFs oder Einzelaktien verkauft und alles in diese Spekulationen steckt. Muss ich euch nicht sagen, weil ihr diesen Disclaimer schon häufig gehört habt, ist aber dennoch wichtig, das hier ist keine Aufforderung in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden. So, den Titel habe ich bereits genannt. Die 5 Spekulationen für den Geldbeutel und 5 riskante Anlagestrategien, die die Rendite treiben können, wenn, und das ist quasi die Grundlage, der rote Faden, der sich durch diesen Artikel zieht, wenn Donald Trump mitzieht. Auf die eine oder andere Art und Weise haben 5 Ideen, die hier genannt werden, mit dem Handeln und Wirken von Donald Trump zu tun. So, Einleitung ist sehr schön. Ein bekannter Börsenspruch von Warren Buffett könnte genauso aus dem Vorwort eines Schachbuchs entstammen. Risiken entstehen dann, wenn sie nicht wissen, was sie tun. Und der Schachspieler liest Lehrbücher, er löst Strategieaufgaben und er spielt auch die unsauberen Varianten. Also scharf angreifende Züge mit verborgenen Kontermöglichkeiten. Das gut aussehende Springeropfer etwa, dessen Erfolg sich im Gewirr der Kombination nur erahnen lässt. An der Börse soll es ähnlich sein, dem würde ich zustimmen. Sie lesen Marktprognosen, habe ich hier ja auch an dieser Stelle schon besprochen und auch in einem Video, dass sich die Analysten selten so einig waren wie für das Jahr 2025. Praktisch alle waren bullish. Und das ist per se schon mal ein großes Risiko. Das letzte Mal, als man sich derart einig war, das ist gut 1,5 Jahre her, und da sollte es auf jeden Fall innerhalb der nächsten beziehungsweise dann folgenden 2 Quartale eine Rezession geben. Was seitdem passiert ist, der Nasdaq 100 ist fast 50% gestiegen, der S&P 540% und eine Rezession, mit der haben wir es nach wie vor nicht zu tun gehabt. Also Einigkeit in der Heerschar der Analysten, ist etwas, was einen skeptisch werden sollte. Wir legen mal los mit dem Punkt Nummer 1, der seit vergangenen Freitag noch etwas Futter bekommen hat, nämlich der Spekulation, von höheren Leitzinsen zu profitieren. Die vorherrschende Meinung ist, dass es 2025 zu 2 Zinssenkungen durch die US-Notenbank kommen wird. Und diese Hoffnungen, es waren übrigens zwischenzeitlich, ist gar nicht so lange her, mal 4 Zinssenkungen, die es 2025 geben soll, dank der Arbeitsmarktdaten aus den USA am vergangenen Freitag, ist mittlerweile der Zeitpunkt, es geht hier ja nur um Wahrscheinlichkeiten, für eine erste weitere Zinssenkung im Jahr 2025 in das Jahr 2000, in den September dieses Jahres gerückt. Und es gibt sogar einige wie die Bank of America oder Wells Fargo, die sagen, vielleicht gibt es gar keine Zinssenkung. Vielleicht gibt es sogar im Jahr 2025 eine Zinserhöhung. Und das würde den Aktienmarkt zweifellos beeinflussen. Das ist in den aktuellen Kursen noch nicht drin. Ob Zinssenkungen hin oder her, ob 2, 3 oder 4. Am Ende des Tages steht am Horizont die Erwartung einer lockereren Geldpolitik. Und wenn diese Erwartung enttäuscht wird, dann ist das klar negativ. A, für Risikoanlagen, und hier sind insbesondere Tech-Aktien und auch Kryptos zu nennen, und B, für den Gesamtmarkt. Das heißt also, der Dollar würde vermutlich durch diese restriktivere Geldpolitik aufwerten, also stärker werden gegenüber dem Euro, dem Yen, dem Yuan. Und all das ist in den aktuellen Kursen nicht enthalten. Das heißt, man müsste sich nicht nur auf mehr Schwankungen, das ist das Fazit hier, einstellen, sondern meines Erachtens auch auf Korrekturen, die vermutlich größer werden, als das der eine oder andere heute erwartet. Welche Aktien besteht hier nicht, aber das kann man sich relativ leicht ableiten. Eine zumindest im Vergleich zum Gesamtmarkt gute Performance sollte dann der Bankensektor liefern. Das gilt meines Erachtens sowohl in Europa als auch in den USA. Banken, Versicherungen, all diejenigen, bei denen das Geschäft tendenziell ein besseres ist, wenn die Zinsen sich auf einem höheren Niveau bewegen. Und wir haben ja gesehen an den US-Banken, die sind ganz hervorragend gelaufen in Zeiten der Zinssteigerung. Und Tech-Aktien würden ziemlich sicher darunter leiden. So, die zweite Spekulation ist meines Erachtens die schwierigste. Hier ist nicht die Rede von einem Ende des Kriegs in der Ukraine, sondern von einer ukrainischen Erleichterung. Ja, wir werden es sehr bald vermutlich wissen, denn Donald Trump hat während des Wahlkampfs angekündigt, dass er innerhalb eines Tages das Problem lösen würde. Bereits jetzt hat Wladimir Putin geäußert, ja, man kann sich doch an einen Tisch setzen.
President Putin wants to meet. He's said that even publicly. And we have to get that war over. That's a bloody mess.
Das ist Stand jetzt noch nicht möglich, weil schließlich mal die Amtseinführung erst erfolgen muss. Also man kann nicht, bevor man im Amt ist, dann schon die Geschicke eines wir haben den Eindruck, er kann es durchaus und das passiert, aber ihr wisst, was ich meine. Man kann sich als offizieller Vertreter eines Landes natürlich erst dann an den Tisch setzen, wenn man vereidigt wurde. Ob das dann tatsächlich an einem Tag zu lösen ist oder nicht, wir sind uns vermutlich einig, und das möchte ich jetzt mal völlig neutral betrachten, dass wir einer Waffenruhe näher gekommen sind. Dass es also möglicherweise keinen weiteren Kriegswinter geben wird. Und das ist jetzt schlicht und mal aus bekannten Gründen, wenn wir über dieses Leid, und ich finde es unfassbar, wie hoch die Opferzahlen in diesem Krieg sind. Es ist ein paar tausend Kilometer entfernt. Und man sagt, naja, gut, so ist das eben heute. Also völlig grotesk. Wir sind uns völlig einig, wer der Aggressor ist. Das allerdings, ich glaube, es tritt auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit ein, auch in der Ukraine. Das sind zumindest die Berichte, die ich lese. Sollte es zu einer Waffenruhe in der Ukraine kommen, dann ist das meines Erachtens keine so große Sache an der Börse, wie man heute vielleicht glauben könnte. Hier ist die Rede davon, dass Agrarunternehmen Ich möchte, wie gesagt, die Namen nicht nennen, weil am Ende des Tages ist die Bezahlschranke wahrscheinlich aus gutem Grund da. Also grundsätzlich Agrarunternehmen, Getreidekonzerne darunter davon profitieren könnten. Was meines Erachtens die offensichtlichere Bewegung ist, ihr erinnert euch an den letzten von mir ungeliebten Podcast beziehungsweise die letzte Folge über die Drohnen, dass wir zumindest mal kurzfristig in dem Sektor vielleicht Korrekturen sehen. Also dass Unternehmen, die mit Verteidigung und Sicherheit zu tun haben, und zwar sowohl in den USA als auch in Europa, von einem Krieg profitieren. Das ist nun mal einfach so. Und wenn ein Krieg, der mit einer Materialschlacht ungeahnten Ausmaßes einhergeht, endet, dann ist das erstmal konjunkturell abschwächend für diese Unternehmen. So. Das wird aber zweifellos eine vorübergehende Abschwächung sein. Stichwort Verteidigungsausgaben. Ich habe es in der letzten Folge formuliert. Es ist kein Sektor, in den ich investieren möchte. Ich glaube aber, es wird einer sein, in dem man in den nächsten Jahren Geld verdienen kann. Grundsätzlich ist die Richtung, die hier eingeschlagen wird, im Fazit meines Erachtens schon richtig. Die Ukraine ist ein wichtiger Exporteur von Getreide, also Weizen, Mais und so weiter. Und natürlich könnten die Exportmärkte hier stabilisiert werden. Landwirtschaftsunternehmen letztlich im gesamten Westen könnten davon profitieren. In den USA sind das große Unternehmen wie Archer Daniels Midland, Bayer, großer Saatgut- und Pflanzenschutzmittelhersteller. Natürlich auch die entsprechenden Unternehmen, die diese Logistik organisieren. Das ist aber meines Erachtens, verteilen sich die positiven Effekte derart breit, dass ich jetzt schwerlich einen Favoriten nennen kann. Auch die Energieversorgung in Europa dürfte davon profitieren. In Deutschland sind die großen Energieunternehmen Uniper, RWE, E.ON, die Pipeline-Betreiber, insbesondere diejenigen, die aus Osteuropa oder in Osteuropa involviert sind, wie zum Beispiel Gassystem aus Polen. Wir könnten natürlich dann auch noch die Unternehmen nennen, die mit dem Wiederaufbau und der Infrastruktur dort beschäftigt sein werden. Auch da weiß ich am Ende des Tages nicht, wessen Vorstände hier welche Aufträge bekommen. Große europäische Baukonzerne sind Strabag aus Österreich, Vinci aus Frankreich, Hochtief aus Deutschland, Baumaschinenhersteller Caterpillar aus den USA, Komatsu aus Japan, Holcim aus der Schweiz, Heidelberg Materials, Deutschland. Also man könnte hier einige nennen, wo da der einzelne Konzern dann profitiert, mit welchen Schwerpunkten. Das müsste man sich sicherlich nochmal separat ansehen. Spekulation Nummer 3. Die Quantenrevolution legt los, heißt es dort. Der promovierte Quantenphysiker und Tech-Investor Hauke Hansen wird hier zitiert und sagt, Quantencomputer können bestimmte Probleme viel effizienter lösen als klassische Computer, weil sie massiv parallel rechnen. Auch wenn Quantencomputer noch nicht kommerziell einsatzbereit sind, treiben die Erwartungen der Anleger entsprechende Aktien hoch. Das stimmt. Die Google-Mutter Alphabet hat im Dezember 2024 einen technologischen Durchbruch mit ihrem Quantenchip Willow erreicht.
By your best estimates, a calculation that takes Willow under 5 minutes would take the fastest supercomputer 10 to the 25 years.
Und hat damit dann auch Kurssprünge in einigen Aktien ausgelöst. Und an dieser Stelle kann ich es mir einfach machen. Meine Einschätzung dazu habe ich im Video am Montag auf dem Eriksen-Kanal besprochen. Das heißt also, ich halte das Fazit kurz. Hier können selbstverständlich Spekulationen in the long run durchaus zu außergewöhnlichen Erfolgen führen, wenn man denn auf das richtige Pferd setzt. Und das ist meines Erachtens extrem schwer. Mein Fazit lautete, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man es hier die Langfristigkeit dieses Fazits versteht. Die Aktien, die hier so genannt werden, eine IonQ, eine Rigetti, eine D-Wave und so weiter, D-Wave Quantum, ja, ich glaube, dass man die vom aktuellen Niveau aus auch locker nochmal 50% billiger bekommt, wenn hier der Hype etwas abebbt. Sie sind vom letzten Hoch schon 50% gefallen. Aber wie wir alle als Finanzmathematiker wissen, Eine Aktie kann 50% fallen und von dem Niveau aus nochmal 50% und dann ist sie nicht bei Null angekommen. Erst dann wird es für mich interessant, auf diesem Niveau nicht, denn die Börse preist einfach keine Erfolge ein, die nicht in den nächsten, naja, maximal 24 bis 36 Monaten absehbar sind. Und es wird nicht das große Geld verdient innerhalb der nächsten 24 bis 36 Monate. Ob es so lange dauert, wie der Nvidia-Chef Jensen Huang gesagt hat, dass nämlich der kommerzielle Erfolg der Quantentechnologie erst in 20 Jahren eintreten werde, das ist vielleicht auch ein bisschen talking on books, weil er natürlich genau dieser Technologie momentan noch relativ wenig zu tun hat. Die Quantenaktien sind daraufhin um 40-50% eingebrochen und die langfristigen Aussichten bleiben hier bestimmt auch gut, aber es sind eben sehr langfristige Aussichten. Und selbst wenn man die sagt, ab 2030 gäbe es vielleicht kommerziell hier wirklich Geld zu verdienen, ist es immer noch zu weit hin für die Börse. Das heißt also, das aktuelle Niveau ist aus meiner Sicht nach wie vor zu hoch. Spekulation Nummer 4. Longevity erreicht die Börse. Also das Thema Langlebigkeit. Habe ich hier an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen, wenn ich mich recht entsinne, und auch schon einige Unternehmen vorgestellt. Man muss allerdings sagen, dass hier ebenfalls, und das, da fehlt, hier wird es ganz nett genannt, lass mich mal gucken. Der Tech-Experte Fabian Westerheide sagt, es fehlt bei Longevity der Aha-Moment, wie bei ChatGPT für den KI-Bereich. Sehr schön zusammengefasst, genau das ist es. Wir haben eben schon sehr interessante Entwicklungen hier und auch KI ist ja zweifellos ein unterstützendes Element, aber es fehlt eben so dieser eine, und wenn ich weiß nicht, ob ihr das Schnipsen gehört habt, dieser eine Moment, wo man sagt, okay, jetzt passiert hier wirklich etwas. Jetzt entsteht hier auch kommerziell ein großer Erfolg, wie auch immer der aussehen wird, ob ein bestimmtes Protein entdeckt wird, ob es in der Molekularforschung einen Durchbruch gibt, der Dinge möglich macht. Aber genau das fehlt eben. Longevity hat unter diesem Aspekt genau das gleiche Problem wie Quantencomputing. Jeder weiß, da wird mal sehr, sehr viel Geld verdient, vielleicht sogar im Bereich Longevity noch mehr. Ja, am Ende des Tages ist uns die Gesundheit eine Menge wert. Aber wann das passiert? Und wer davon profitiert, denn letztlich sind die großen Pharmakonzerne alle hier im R&D-Bereich, also in der Forschung, irgendwo involviert, das ist eben das Problem. Und momentan gibt es hier eine, das ist auch eine Studie, die hier gezeigt wird, die Quelle ist Verified Market Research, dass das Potenzial, Milliardenmarkt Longevity 77 Milliarden im Jahr 2030 betragen soll. Das hört sich nach viel an, ist aber sehr, sehr wenig im Vergleich zum Beispiel zum Chipsektor oder dem, was mit KI-Chips verdient wird. Und wir wissen auch nicht, wer am Ende davon profitiert. Das heißt also, es gibt meines Erachtens nichts. Ja, wenn man hier investieren wollte, dann müsste man wahrscheinlich im Private Equity Markt unterwegs sein und dann sich ein Portfolio aufbauen aus 10 bis 15 Werten, um dann vielleicht das Glück zu haben, mit einem oder zwei dieser Werte tatsächlich dann den großen Gewinner hier ausmachen zu können. Und letzte Spekulation, die ich am wenigsten spekulativ erachte, der Ölpreis fällt. Die Trumpsche Energiepolitik lässt den Ölpreis abstürzen. Im Wahlkampf hatte der US-Präsident unter dem Slogan Drill, Baby, Drill eine Ausweitung der Ölförderung beschlossen. 3 Millionen Barrel Öl sollten unter seiner Ägide täglich mehr gebohrt werden als bislang. Die Ausweitung der Ölmenge geht logischerweise mit sinkenden Preisen einher. JP Morgan sieht die Möglichkeit, dass die Ölproduzenten, um ihre Umsatzziele zu erreichen, dann bestenfalls mehr Öl fördern könnten. Das würde die Abwärtstendenz beim Ölpreis verstärken. Und ich möchte es offen lassen. Das kann sein. Es gibt auch es hängt sehr davon ab, wie sich natürlich auch die OPEC verhält. Es hängt von der Konjunktur ab, sowohl im Westen, aber ganz wesentlich auch in China, dass der Ölpreis jetzt fast anderthalb Jahre lang relativ schwach tendierte. Ja, es gab in der letzten Woche eine deutliche Gegenbewegung. Aber ansonsten ist diese Schwäche auch zu erklären mit der Wachstumsschwäche in China. Dort wird relativ viel nachgefragt. Dort findet ein beachtlicher Teil, fast 30% des Rohstoffbedarfs, fließen nach China. Und das schließt das Öl eben mit ein. Ja, China mag nicht mehr die einzige große Werkbank der Welt sein, aber es ist nach wie vor eine gewaltig große Produktionsstätte. Es gibt mehr als eine natürlich, aber genau das ist der Grund dafür, dass die Ölpreise nicht gestiegen sind. Das heißt also, es ist eine Gemengelage, auf den Ölpreis zu wetten, ist meines Erachtens sehr schwierig. Hier wird es als Chance beschrieben und das ist, wenn ich das so sagen darf, nach ja einem sehr, sehr wohlwollenden Besprechen dieses Artikels, das ist mit Abstand das schwächste Fazit. Trader könnten in diesem Jahr beim Ölpreis im Bereich um $70 eine Long-Spekulation eingehen und bei Kursen über 80 US-Dollar auf die Short-Seite wechseln. Also innerhalb eines 15% oder 13% Korridors finde ich, das kann natürlich exakt so kommen. Dann werde ich das hier gerne auch besprechen, aber sagen wir so, ich glaube, das kann man etwas filigraner angehen. Zumal man eben auch sagen muss, wenn man direkt auf den Ölpreis spekuliert, dann macht man das ja in der Regel mit Zertifikaten. Und da macht es meines Erachtens Sinn, dann doch auf relativ starke Ölaktien zu setzen, die sich im Übrigen auch im letzten Jahr ganz ordentlich, inklusive Dividende zumindest, entwickelt haben. Wie man überhaupt bei Spekulationen rund um die Rohstoffe sich dieses Faktors nicht berauben sollte. Also man kann in Rohstoffe direkt investieren. Das ist überhaupt nicht meine Empfehlung, zumal die Produkte, es gibt Rohstoff-ETCs, keine gute Idee aufgrund der Rollkosten. Genau das gilt auch für Öl-ETCs. Auch die kann man an der Börse handeln. Keine gute Idee meines Erachtens. Man kann das mit Derivaten machen. Das ist aber etwas, wo man sich sehr gut auskennen muss. Mit Ölaktien ist das besser, weil ich am Ende des Tages, wenn ich sage, zum Beispiel bei $70, warum nicht eine Long-Spekulation eingehen? Aber wenn ich in eine Ölaktie investiere, die Dividende ist nicht, ja, theoretisch, nach Lehrbuch, dürfte es keine Rolle spielen. Am Ende des Tages fließt die Dividende aus dem Gewinn ab und dementsprechend müsste die Marktkapitalisierung eines Unternehmens um den Betrag der Dividende, die ausgeschüttet wurde, reduziert werden. In der Praxis sieht man aber, dass das sehr häufig bei dividendenstarken Unternehmen eben nicht der Fall ist, beziehungsweise dieser Dividendenabschlag sehr schnell ausgeglichen wird. Also wenn auf steigende Ölpreise wetten, dann ist meines Erachtens die Investition in gute Ölunternehmen die bessere Wahl. So, das waren sie, die Chancen. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal. Ach, ich nehme noch das Fazit hier mit rein. Jeder Bankberater würde bei diesen 5 Spekulationen zur Vorsicht raten. Das stimmt, aber die allermeisten Bankberater machen sowieso keine besonders spekulativen aus. Das Spekulativste, was man von Bankberatern, Achtung, jetzt wird's gemein, häufig hört, ist, kaufen Sie doch Produkte aus unserem Haus. Das ist in den seltensten Fällen die beste Idee. Das lasse ich einfach so stehen. Und das möchte ich auch gleichzeitig als Aufruf 2025 wieder erneuern. Wenn da ein Bankberater eines Institutes ist und darüber mit mir sprechen möchte, und zwar ohne Vorurteile, auf Augenhöhe, in einem freundlichen Austausch, warum es doch gut sein könnte, die Bankprodukte zu kaufen und nicht auf kostengünstige ETFs zu setzen, dann lade ich ihn herzlich ein. Hier unten ist meine E-Mail-Adresse, versprochen. Ich reiße hier niemanden den Kopf ab, aber über die Fakten müssen wir dann dennoch ganz offen sprechen. Jeder Bankberater würde bei diesen 5 Spekulationen zur Vorsicht raten, doch wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und auch hier gibt es eine Parallele zum Schach. Es ist nichts für schwache Nerven, wusste schon der erste Schachweltmeister, wieder was gelernt. Wilhelm Steinitz, so hieß der Mann also. Der kam ja wohl eindeutig nicht aus China, obwohl Magnus Carlsen ja auch. Wo kommt er her? Aus Norwegen, ne? Das ist aber ein anderes Thema, darum soll es heute nicht gehen. Herzlichen Dank an The Pioneer dafür, dass Sie sich mit solchen Spekulationen aus dem Fenster gelehnt haben. Ich habe es wohlwollend aufgenommen. Viel Erfolg. Bis zur nächsten Woche. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.